groß geworden, Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Servus, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast. Und heute wollen wir mir was zum Thema Bindung und die Auswirkungen auf eine Bindung, wenn Trennung stattfindet. Ja, jetzt hat Caro, wir fangen jetzt voll an mit Brainstorming. Wir hauen jetzt voll raus, was fällt uns ein, wenn wir an das Thema Bindung denken.
Also mir fällt da als allererstes ein, die verschiedenen Bindungsarten, sicher gebunden, unsicher, ambivalent gebunden. Mir fällt noch ein der Name Bolbi.
Mir fällt ein Weinen, Schreien, Mama.
Mir fällt noch ein Eingewöhnung, Explorationsverhalten.
Dann fällt mir so Wort ein wie Feinfühligkeit oder Mary Ainsworth.
Ja, ich glaube, das sind jetzt ganz schön viele Wörter, die uns da zu dem Thema eingefallen sind. Aber ihr werdet euch jetzt fragen, ja, ihr haut uns die Wörter so um die Ohren. Es wäre jetzt vielleicht mal ganz gut, den einen oder anderen Begriff zu erklären, beziehungsweise da einfach nochmal ein bisschen genauer drauf einzugehen. Vielleicht starten wir einfach mal mit den Wörtern, die ich vorher schon in den Raum geschmissen habe, die verschiedenen Bindungstheorien, die es gibt, beziehungsweise die verschiedenen Arten. Mit was fangen wir denn an?
Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den positivsten aller Bindungsarten an, denn ungefähr 60-65% der Kinder sind nämlich sicher gebundene Kinder, Caro. Also ich glaube, wir können da sehr positiv denken. Das sind einfach so Kinder, die zum Beispiel dieses typische Fremdelverhalten zeigen. Ich sage immer, wenn dein Kind fremdelt, dann fühl die eher als Kompliment.
Hast du alles richtig gemacht, genau.
Das sind Kinder, die zum Beispiel warnen, wenn eine Trennung von einer engen Bezugsperson stattfindet, die sich dann zum Beispiel regulieren lassen durch die Berührung einer anderen Person oder durch gemeinsames Singen und so weiter. Aber sie kommen nicht so wirklich in diese totale Entspannung ein, weil da fällt dann einfach die Bezugsperson. Diese zuverlässige Bezugsperson, die quasi ganz adäquat auf die Zeichen des Kindes reagiert, die sehr feinfühlig ist. Und wenn die das erlebt haben, dann können sie quasi in Stresssituationen entsprechend selber Regulationen für sich finden, damit umzugehen. Die Kinder, die quasi sicher gebunden sind, sind auch Kinder, die nach so einer Trennung schnell wieder Explorationsverhalten zeigen, wenn diese Bezugsperson zurückgekommen ist.
Dann kommen wir zur zweiten Art der Bindungen. Das ist die unsichere und vermeidende Bindung. Diese Kinder wirken oft sehr selbstständig und auch genügsam. Die können ruhig im Zimmer spielen, haben dann auch erstmal nicht so das Verlangen nach der Bezugsperson. Wenn dann die Kinder aber merken, dass die Bezugsperson nicht mehr da ist, dann ist es oft für die Kinder ein Stress, der ihnen innerlich entsteht. Und die Kinder, die unsicher vermeidend gebunden sind, gehen dann mit dem Stress so um, dass sie entweder aggressiv reagieren oder einfach so gleichgültig weiterhin sind, ohne dass es sie großartig interessiert, dass jetzt die Bezugsperson nicht mehr da ist. Diese Kinder haben dann auch ganz oft ein geringes Selbstwertgefühl und wenn dann die Bezugsperson zurückkommt, gehen sie dann auch nicht wirklich auf die Bezugsperson ein, wie jetzt das zum Beispiel ein sicher gebundenes Kind machen würde.
Boah, da können wir ja froh sein, dass das nicht allzu viele Kinder sind, wobei ich es schon auch erstaunlich finde, dass es 25% der Kinder sind, die diesen Bindungstyp innehaben. Ja, es gibt dann noch den Bindungstyp, der unsicher ambivalent gebunden ist. Kinder, die unsicher ambivalent gebunden sind, das sind Kinder, die das Wort ambivalent schon sagt, quasi keine eindeutige Bezugsperson sozusagen haben. Also diese Person, die ihnen eigentlich nahestehen sollte, reagiert nicht immer auf eine ähnliche Art und Weise. Das heißt, die haben keine zuverlässigen Reaktionen dieser Bezugsperson. Oft dann ist dann so Kinder, die ständig quengeln, wenn zum Beispiel Trennung entsteht, um dieser Strategie zu sehen, dass sie die Gefühle quasi nach außen tragen und um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man nennt es ja Internalisierung, also die Stressreaktion, die misslingt meistens, weil ja eben nicht eine entsprechende Reaktion der Bezugsperson auf ihr Verhalten kommt. Deswegen haben sie keinen oder kaum irgendeine Handlungsebene, auf der sie wissen, oh, da wird mein Stress weniger, damit kann ich gut umgehen. Das heißt, sie finden auch kaum Lösungswege, sich selbst zu regulieren. Und was diese Kinder einfach ganz dringend brauchen, diese Struktur und Rituale und Halt und eine Bezugsperson, die adäquat und möglichst gleich auf entsprechende Situationen reagiert.
Ja, das sind, glaube ich, auch nicht so viele Kinder, die das betrifft. Das sind, glaube ich, circa 10-15% der Kinder. Und die letzte Form der Bindung, das ist die desorientierte Bindung. Das sind ungefähr 10-20% der Kinder, was ich ehrlich gesagt schon relativ viel finde für das, dass es eine Bindungsform ist, die wirklich nicht gut ist für Kinder. Das heißt, die Kinder freezen sozusagen ein, wenn die Bezugsperson nicht mehr da ist. Sie reagieren oft mit einer Abwehrhaltung, wirken dann oft benommen, leer im Ausdruck und zeigen auch widersprüchliches Verhalten. Also das heißt, sie nähern sich der anderen Person an, aber gleichzeitig haben sie so eine innere Abwehrhaltung der Person gegenüber. Sie haben auch dann Stress, wenn die eigentliche Bezugsperson anwesend ist. Und die Kinder haben dann auch nicht gelernt, eine Strategie dagegen zu entwickeln, dass der Stress irgendwie weniger wird, weil sie es halt einfach nicht gelernt haben. Also die Bezugsperson hat ihnen da diese wichtige Beziehung zwischen ihnen nicht geben können. Da ist dann auch oft einhergehend eine Kindeswohlgefährdung.
Ja, also wie ihr schon merkt, es gibt da tatsächlich sehr unterschiedliche Formen der Bindung. Wir wünschen natürlich alle Kinder eine sichere Bindung, aber das ist nicht immer möglich. Vorher haben wir zwei Namen ein bisschen so in den Raum reingeschmissen, nämlich einmal John Bowlby und einmal Mary Ainsworth. Und wir haben uns gedacht, nicht an jedem von euch sagen die vielleicht was, aber einigen von euch mit Sicherheit und so ganz kurz umrissen. John Bowlby, der war ein britischer Kinderarzt, Kinderpsychiater, Psychoanalytiker und hat gemeinsam mit Mary Ainsworth und James Robertson so ein bisschen die Pioniere der Bindungsforschung eigentlich dargelegt. John Bowlby selber wuchs als viertes von 6 Kindern auf, also der der konnte quasi sagen, was es bedeutet, ein Geschwisterkind zu sein. Und er hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Er hat aber ziemlich schnell auch festgestellt, dass es für Kinder wahnsinnig wichtig ist, sicher gebunden zu sein. Also er hat das anhand von Heimkindern zum Beispiel erlebt oder Kindern, die quasi heimatlos haben. Und so um 1952 rum kam er dann eigentlich zu diesem endgültigen Eklat, dass er gesagt hat, ich konnte es nicht mehr mit anschauen, dass ein Kind so traurig ist und so kummervoll ist und vor allem Dingen Kinder, die im Krankenhaus zum Beispiel viel Zeit verbracht haben, das konnte er nicht mehr mit sich vereinbaren. Und er hat deswegen quasi eine Bindungstheorie aufgestellt.
Genau, die hat er dann in den 1970er Jahren, zu Ende entwickelt, wenn man das so nennen kann. Was mich sehr fasziniert ist, dass das eben seit den 70er Jahren immer noch Bestand hat tatsächlich. Die einzige Sache, die sich geändert hat, ist eigentlich die, dass er am Anfang davon ausgegangen ist, dass sich Kinder nur auf eine Bezugsperson festlegen können. Aber da hat man jetzt in neueren Studien nachweisen können, dass das eben nicht so ist, dass die Kinder das schon schaffen, sich auf mehrere Bezugspersonen festzulegen. Er hat dann auch noch gesagt, dass sich die Bindung in 3 Stufen entwickelt bei den Kindern. Das ist die erste Stufe ist die Vorphase. Da ist es so, dass die Kinder offen für verschiedene Bezugspersonen sind. Also das heißt Mutter, Vater und vielleicht auch Oma und Opa, die entweder mit dem im Haushalt leben oder bei denen das Kind halt eben auch immer wieder ist. Dann die zweite Phase beginnt ab circa 3 Monaten. Da lernt ein Kind über die Interaktionen seine Aufmerksamkeit einer bestimmten Person zu widmen. Also, dass man da ganz konkret sich auf, oder dass das Kind sich ganz konkret auf eine Person konzentrieren kann. Die eigentliche Bindung beginnt dann im Alter von 8 Monaten. Das ist dann auch die dritte Stufe, die Bowlby da entwickelt hat. Und da ist es so, dass im Zusammenhang mit der motorischen und kognitiven Entwicklung es den Kindern möglich ist, dass sie ihre Bezugspersonen bei Abwesenheit vermissen. Jetzt haben wir vorher auch noch einen zweiten Namen genannt, Mary Ainsworth. Was hat die denn mit dem Ganzen zu tun?
Also derjenige von euch, der jetzt in der Krippe arbeitet oder Krippenpädagoge gehabt hat in der Ausbildung, dem sagt der Name ganz, ganz sicher was. Mary Ainsworth war eine US-amerikanisch-kanadische Entwicklungspsychologin und hat mit John Bowlby und James Robertson quasi diese Bindungstheorie vertieft, wie es quasi vorher umgedreht beim Bowlby schon gesagt worden ist. Die Mary Ainsworth hat quasi ihre Überlegungen darauf basieren lassen, dass sie Bowlbys Erkenntnisse genommen hat, die euch Caro ja gerade vorgestellt hat, und dann ein neues Konzept sozusagen hinzugefügt hat, die sogenannte fremde Situation. Mary Ainsworth untersuchte quasi das Verhältnis von Kindern zu ihren Betreuern bzw. zu den Bezugspersonen, indem sie sie in einer fremden Situation ausgesetzt hat. Und dann geschaut hat, wie die Kinder entsprechend in diesen Situationen reagiert haben. Jetzt ist es ja so, wenn man sich dazu Filme anschaut, dann gingen die schon manchmal sehr, sehr nahe. Denn diese Kinder, die diese Situation erleben, werden tatsächlich sehr abrupt von der Bezugsperson getrennt. Ich sage jetzt mal quasi so im ganz kurz umrissenen, wie die fremde Situation ganz grundlegend aufgebaut ist. Und dann darf man eigentlich quasi gerne sagen, wie die Situation abläuft, wenn das Kind zum Beispiel sicher gebunden ist. Ganz grundlegend funktioniert das folgendermaßen. Die Mutter und das Kind kommen in einen Raum und werden da von demjenigen, der diesen Versuch durchführt, quasi begrüßt und setzen sich dann zum Beispiel am Boden hin. Die Mutter und das Kind sind dabei erst einmal alleine. Das Kind beginnt dann eventuell zu explorieren, vielleicht erkundet so einfach ein bisschen den Raum, schaut, was da so alles zum Spulen gibt. Und dann kommt diese fremde Person in den Raum, setzt sich zunächst schweigend und später dann mit der Mutter so ein bisschen vor sich hin redend einfach mit dazu. Sie versucht da ein bisschen so den Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Und dann, quasi in der vierten Phase, verlässt die Mutter unauffällig den Raum. Das ist deswegen so wichtig, weil es soll ja keine für das Kind erkennbare Verabschiedungssituation stattfinden. Und dann ist es natürlich so, dass die Mutter wieder zurückkehrt. Der Fremde verlässt dann gleichzeitig mit der Mutter den Raum und das Kind quasi komplett alleine ist. Und jetzt kommt die fremde Person zurück und versucht, dem Kind Spiel- und Trostangebote zu machen. Und jetzt ist es quasi so, dass man schaut, wie reagiert quasi das Kind auf diese Spiel- und Trostangebote. Und nach einer bestimmt vorgegebenen Zeit kommt die Mutter wieder zurück und der Fremde verlässt gleichzeitig den Raum. Und jetzt kann man quasi sagen, das ist so ein bisschen ja die Theorie des Ganzen, aber wir verlaufen jetzt eine Situation zum Beispiel mit einem sicher gebundenen Kind. Ist ein Kind sicher gebunden, dann ist die Phase des freien Spielens quasi da, das Kind nutzt die Mama zwar als sichere Basis, zeigt aber durchaus Explorationsverhalten. Wenn die Mama den Raum verlässt, dann zeigt das Kind Zeichen von Kummer, es unterbricht seine Spur, es sucht eventuell sogar nach der Mama, vielleicht läuft es Richtung Türe, wo es vermutet, dass die Mama ausgegangen ist. Von der fremden Person lässt sich das Kind nur eher ungern trösten, aber manchmal gelingt es diesen Personen zum Beispiel durch Singen, durch ein bisschen Ablenken mit Spielmaterial, aber man hat dieses Gefühl, dass das Kind zum Beispiel immer noch einen massiven Herzschlag hat, dass es noch immer keine wirkliche Sicherheit hat, aber es nutzt sozusagen die fremde Person als Übergangslösung. Wenn dann diese Wiedervereinigung stattfindet, dann ist es ein freudiges Begrüßen des Kindes, es läuft vielleicht sogar zur Mama hin, es lächelt, es wendet sich der Mama intensiv zu, es sucht die Nähe, den Körperkontakt, aber auffallend ist, dass das Kind sich von der Mutter sehr schnell beruhigen lässt und dann also noch ja, 10 Minuten, Viertelstunde, wo der Kontakt zur Mama intensiv gesucht worden ist, auch wieder anfangen kann zum Spulen. Genau so verläuft es natürlich jetzt nicht, wenn man eine ganz krasse andere Form zum Beispiel nimmt, nämlich das unsicher Vermeidende.
Genau, bei der unsicher vermeidenden Bindung ist es so, dass wenn die Mutter den Raum verlässt, das Kind den Weggang der Mutter ignoriert. Es setzt das Spiel einfach fort, so als wäre nichts geschehen und wirkt während der Trennung äußerlich wenig belastet, hat aber natürlich innerlich trotzdem riesigen Stress. Dann, wenn die fremde Person in den Raum mit reinkommt, dann ist es sogar oft so, dass das Spiel mit der fremden Person oft lebhafter ist als mit der eigenen Mutter. Und bei der Wiedervereinigung, also das heißt, wenn die Mutter wieder zurückkommt, dann ist es oft so, dass die Kinder sogar die Nähe und die Interaktion mit der Mutter vermeiden. Das Kind ignoriert die Mutter, läuft an der Mutter vorbei, geht nicht auf die Mutter zu, sucht keinen Körperkontakt zu der Mutter, wie es jetzt bei einem sicher gebundenen Kind der Fall wäre.
Was man vielleicht dazu sagen muss, dass dieser Versuch von der Mary Ainsworth wird gemacht, wenn die Kinder ziemlich genau ein Jahr altern, weil man dann quasi sagt, dass so dieses mit dem Urvertrauen und mit dieser ersten sicheren Bindung und so, dass das dann eigentlich für die Kinder gegeben ist. Wen es interessiert, sie macht den Versuch natürlich auch noch mit unsicher ambivalenter Bindung, mit desorganisierter Bindung und so weiter. Sie hat wahnsinnig tolle Bücher ausgebracht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Caro, wir haben Erna jetzt gesagt, was gibt's denn für Bindungstypen? Wir haben Erna die Bindungstheorie von Bowlby erzählt, die fremde Situation von Mary Ainsworth. Jetzt bin ich aber vielleicht Erzieherin oder Kinderpflegerin oder wer immer in einer Krippe. Kriegt die Kinder mit einem Jahr? Jetzt weiß ich zwar vielleicht, ja, anhand von dem Verhalten vom Kind, wie ungefähr die Bindung zur Mutter sein könnte oder zu der Bezugsperson. Aber was ist denn jetzt meine Aufgabe? Also wie reagiere ich denn entsprechend richtig? Weil wenn jetzt ich sage, ja, das Kind ist jetzt eher unsicher gebunden, soll ich dann zur Mama sagen, ja, sie können ruhig schon gehen, ein Kind braucht sie ja sowieso nicht.
Ja, das wäre natürlich wieder sehr einfach, wenn man so reagieren könnte oder sollte. Also das Wichtigste, was wir jetzt rausgefunden haben, beziehungsweise auch an persönlichen Erfahrungen mitbringen, ist, dass man einfach die Kinder gut beobachtet. Was brauchen denn die Kinder in der Phase der Trennung? Was kann sie vielleicht auch beruhigen? Oder wie kann man auch die Mutter beruhigen? Also so ein ganz, ganz großes Feingefühl ist da wichtig.
Ja, was auch unheimlich wichtig ist, ist, dass es ohne Zeitdruck passiert und auch, dass man die Kinder nicht unter Druck setzt, so von wegen, jetzt habe ich da fünfmal angeboten, dass man mit in die Baustecker spielen, jetzt tust du das immer noch nicht. Weil Trennung ist immer Stress und Trennung hat ja immer ein bisschen was mit Angst zum Tor. Und die Kinder sollen nie das Gefühl haben, dass man quasi über ihren Kopf hinweg entscheidet, was man ja eh schon tut, wenn man sagt, sie gingen in die Krippe. Und das ist auch oft das, lasst euch da bitte nicht für irgendwelche Eltern unter Druck setzen. Wenn ich mich dazu entscheide, dass ich mein Kind in der Krippe eingewöhne, dann muss ich mir auch dessen bewusst sein, dass da eine Eingewöhnung von 4 bis 6 Wochen mindestens notwendig ist, damit das passiert. Und das müssen die Eltern auch akzeptieren. Ansonsten haben wir nämlich dann Kinder, die unsicher gebunden sind oder sogar ambivalent.
Ja, und eine der wichtigsten Dinge, die ich vor allem im Elterngespräch angesprochen habe, wenn ich Kinder eingewöhnt habe, also jetzt zwar nicht in der Krippe, aber im Kindergarten, ist, dass auch ein Vertrauen der Eltern uns gegenüber da ist, weil die Kinder das natürlich spüren, wenn die Mama da unsicher ist oder ein schlechtes Gefühl hat, dass es das Kind irgendwie bei uns abgibt, dann tut sich das Kind natürlich noch mal schwerer, sich in irgendeine Einrichtung eingewöhnen zu lassen oder halt, dass dann die Eingewöhnung sogar noch länger dauern kann.
Ja, Mary Ainsworth hat zum Beispiel auch den Begriff der Feinfühligkeit genutzt. Sie hat gesagt, man muss die Signale von dem Kind gut deuten können, dann adäquat darauf reagieren und zwar möglichst zeitnah darauf reagieren und nicht, ach ja, es warnt jetzt immer noch ganz kurz eine Kartoffel putzen und dann geht's weiter. Und dann natürlich auch entsprechend drauf reagieren, nicht völlig überbehütend, aber auch nicht mit Ignoranz. Und diese Feinfühligkeit, die sollen die Eltern von uns spüren, also dass sie einfach das Vertrauen, wie du gesagt hast, Caro, haben. Und gleichzeitig ist es auch ganz, ganz wichtig, den Eltern zu vermitteln, wie wichtig die Feinfühligkeit von einer gegenüber einem Kind ist. Weil nur, wenn ich mir der Gefühle meiner Kinder bewusst bin und wenn ich die gut beobachte und mich gut einfühlen kann, kann ich auch entsprechend drauf reagieren.
Ja, also ich glaube, dass so insgesamt gesehen, ja, die wichtigste Aussage eigentlich ist, dass man den Kindern ein sicherer Hafen ist. Also das ist, glaube ich, das, was ja alle Bindungstheoretiker immer wieder ja sagen oder auch immer wieder beschrieben haben, dass man als Bezugsperson der sichere Hafen sein soll, an den die Kinder sich wenden können, wenn irgendwelche Schwierigkeiten bestehen oder sonstiges. Es ist natürlich dann auch wichtig, dass man in einer gewissen Art und Weise konsequent ist und für das Kind auch konsequente Reaktionen zeigt, sondern konstante Reaktionen zeigt. Also das heißt, dass man nicht einmal so reagiert und einmal so reagiert, sondern dass in bestimmten Situationen immer wieder gleich reagiert wird, damit das Kind sich auf die Reaktion der Mutter oder der Bezugsperson auch verlassen kann.
Ah, die Eltern einfach so akzeptieren, wie es haben. Die nicht vorverurteilen, wenn man das Gefühl hat, boah, da ist eine richtig beschissene Bindung da oder mein Gott, ist das eine Klammerin oder boah, schau mal, der ist das Kind ja völlig egal, die fragt am zweiten Tag schon, ob sie es da lassen darf. Halt's einfach im Hinterkopf, dass jeder Mensch seine Erfahrungen aus dem Leben mitbringt. Es hat immer irgendeinen Grund, warum ein Kind so reagiert und es hat auch immer irgendeinen Grund, warum das Elternteil so reagiert. Vielleicht hat es Angst vor seinen eigenen Gefühlen, vielleicht hat es selber auch nie erfahren, was es denn bedeutet, sicher gebunden zu sein und lasst euch doch nicht dazu verleiten, dass man dann in irgendeine Lästerei einrutscht, sondern lasst euch einfach so Hypothesen aufstellen. Warum kann das sein, das? Das hilft einem oft ein bisschen, wenn man so negative Gedanken hat. Und vor allen Dingen, ich glaube, Caro, da stimmst du mir absolut zu, es ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Man kann schon ein Eingewöhnungskonzept haben, egal ob das jetzt Krippe, Kindergarten oder Hort ist, aber es kommt immer auf das Gegenüber drauf. Und bei die einer funktioniert es nach 4 Wochen echt schon prima und die anderen brauchen 8 bis 10 Wochen. Und manche Eltern verzweifeln dann schon und dann ist es einfach wichtig, ihnen den Druck zu nehmen und zu sagen, wenn es von eurer Seite aus auch noch nicht geht, haben wir auch schon gehabt, dann warten wir doch einfach nur ein bisschen. Aber häufig stellt natürlich der Druck, ich muss wieder zum Arbeiten anfangen, genau ja, dagegen.
Ja, man muss auch immer im Hinterkopf behalten, dass, wie du gerade gesagt hast, wenn die Eingewöhnung super gut läuft und das Kind vielleicht nach 4 Wochen dann schon super toll eingewöhnt ist, dass dieser, ich sage jetzt mal, Zusammenbruch in Anführungszeichen auch erst nach 6 Wochen dann kommt, wo es dann wirklich extrem wird, dass das Kind Schwierigkeiten hat bei der Eingewöhnung. Und da muss man dann wirklich auch adäquat darauf reagieren und schauen, was hilft jetzt, wie kann man mit den Eltern gut zusammenarbeiten. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass die Eingewöhnung eine ganz sensible Phase ist und man da ein gutes Auge auch auf die Kinder haben muss.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass die Eltern wissen, also das muss man ja noch als Fachpersonal einfach auch sagen, eine Eingewöhnung ist tatsächlich erst so nach einem halben, dreiviertel Jahr abgeschlossen. Also die Eingewöhnungsphase, die ganz intensive, die ist vielleicht nach 4 bis 8 Wochen vorbei. Aber bis man wirklich sagt, der Kind ist in der Gruppe angekommen, in dieser Krippengruppe, das ist zum Teil erst nach einem halben, dreiviertel Jahr der Fall. Also ihr seht schon, Bindung und Trennung, das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Ohne Bindung, Trennung schwierig. Mitbindung, Trennung auch schwierig, aber die entsprechenden Reaktionen der Kinder sind einfach total unterschiedlich. Wir können euch ein Buch empfehlen, das ist von der Nicole Strüber, das heißt Die erste Bindung. Wir werden es auch als unseren Wochentipp euch nochmal zur Verfügung stellen. Ein ganz interessantes Buch für denjenigen, der sich zum Thema Bindung ein bisschen intensiver beschäftigen mag. Caro, ich bin total gut gebunden. Ich habe eine sehr sichere Bindung. Ich darf mich als Mama Kalbi bezeichnen. Was würdest du sagen, bist du auch sicher gebunden?
Ja, also ich würde auch sagen, dass ich mich als sicher gebundenen Menschen deklarieren würde.
Ja, wir können jetzt so total theatralisch wie bei den Oscar-Verleihungen sagen, I thank my mother and my father.
Ja, genau. Genau, ich glaube, bei uns haben unsere Eltern das schon gut gemacht. Und ich glaube auch, wir haben es ja vorher in den Prozentzahlen gesehen, dass die meisten Eltern das wirklich auch gut hinbekommen. Und macht euch da selber nicht so einen Stress, das merkt das Kind eben auch, weil die Kinder doch feinfühliger sind, als wir es uns oft vorstellen.
Genau. Ja, in dem Sinne, Caro, die sollen uns wieder liken, sie sollen uns teilen, sie sollen uns abonnieren, sie sollen uns abspeichern, Instagram und Facebook, sie sollen unseren Podcast hören, sie dürfen auch gerne den Link einfach weiterschicken, wir freuen uns. Wir wollen unbedingt auf die 200 Abonnenten kommen, also teilt uns.
Sechs.
Was? Sechs? Das werden wir gerade noch hier bringen, dass wir die noch dazu bringen und wir freuen uns wahnsinnig, weil wenn wir die 200 Abonnenten haben, dann lassen wir uns echt was Tolles für euch einfallen. Und in dem Sinne darf ich heute mit der Caro gemeinsam sagen,
Pfiat euch!